Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen bei Familienradar, dem B&U Elternpodcast für deutschsprachige Familien. Ich bin Walter Üeli von B&U und mit mir im Studio ist wie immer meine geschätzte Co-Moderatorin Lisa.
Hallo Walter und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich muss sagen, ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Lisa. Aber sag du es.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört gerade die Folge 50 von Familienradar. 50 Folgen. Wir haben am 10. Mai 2025 unsere allererste Folge hochgeladen. Das ist genau ein Jahr her. Ein Jahr B&U-Podcast.
Das ist wirklich ein Moment, in dem ich kurz innehalten möchte. Vor einem Jahr haben Lisa und ich uns einfach an ein Mikrofon gesetzt und angefangen, über das zu sprechen, was uns am Herzen liegt. Familien stärken, Beziehungen tragen, das Elternsein ein bisschen leichter und lebendiger machen und jetzt sind wir bei Folge 50.
Weißt du, Walter, ich erinnere mich noch genau an die allererste Folge, wie aufgeregt wir waren und wie wir uns gefragt haben, hört uns überhaupt jemand zu?
Das fragen wir uns manchmal noch und ich möchte hier ganz ehrlich sein, das gehört dazu. Wir sind noch am Anfang. Unsere Community wächst, aber wir sind noch nicht dort, wo wir gerne sein möchten. Wir brauchen euch. Wirklich.
Genau deshalb haben wir eine große Bitte an euch, an alle, die gerade zuhören. Wenn euch Familienradar etwas bedeutet, wenn ihr in einer unserer Folgen einen Moment hattet, in dem ihr gedacht habt, ja, genau das brauchte ich, dann helft uns bitte, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen.
Wie? Ganz konkret, erzählt einer Freundin davon, schickt diese Folge an jemanden, der oder die Elternteil ist und vielleicht gerade eine schwierige Phase hat. Teilt uns auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht, empfiehlt uns in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe. Jede einzelne weitere Empfehlung macht einen echten Unterschied.
Und wenn ihr Familienradar noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt bitte gleich. Auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo immer ihr uns gerade hört. Abonnieren kostet nichts, hilft uns aber enorm, weil Plattformen dann merken, diese Sendung ist relevant. Die soll anderen empfohlen werden.
Eine Bewertung hinterlassen dauert genau 30 Sekunden und sie bedeutet uns wirklich viel. Also abonnieren, weitererzählen, Bewertung hinterlassen. Drei kleine Dinge, die zusammen Großes bewirken. Danke von Herzen.
Und jetzt zur heutigen Folge, die wir uns übrigens mit einem Thema geschenkt haben, das uns beide beschäftigt. Weißt du, gestern Abend saß ich mit meiner 8-jährigen Tochter Emma am Küchentisch und sie zeigte mir etwas auf ihrem Tablet. Sie hatte eine Art digitale Präsentation über Dinosaurier erstellt, mit Videos, interaktiven Elementen und sogar selbst aufgenommenen Sprachnotizen. Ich war völlig baff. Als ich in ihrem Alter war, haben wir noch mühsam in Lexika geblättert und mit Buntstiften gemalt.
Das ist ein wunderbares Beispiel, Lisa. Genau solche Momente zeigen uns, wie sich das Lernen grundlegend verändert hat. Und genau darum geht's heute. Lernen in der digitalen Welt. Chancen nutzen.
Ich war gleichzeitig fasziniert und ein bisschen überfordert. Wie können wir als Eltern unsere Kinder beim digitalen Lernen begleiten, ohne dass wir das Gefühl haben, ständig hinterherzuhinken?
Das ist eine der Kernfragen, die wir heute besprechen werden. Viele Eltern fühlen sich genauso wie du, zwischen Bewunderung und Überforderung. Die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht die Technikexperten sein. Ihr seid und bleibt die Lernbegleiter eurer Kinder.
Das beruhigt mich schon mal. Was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer denn heute genau?
Wir schauen uns zunächst an, was digitales Lernen eigentlich bedeutet und welche enormen Chancen es bietet, aber auch welche Herausforderungen damit verbunden sind. Dann vertiefen wir uns in die praktischen Aspekte. Wie können Eltern ihre Kinder beim digitalen Lernen unterstützen? Welche Stolperfallen gibt es? Und ganz wichtig, wir werden 5 konkrete, sofort umsetzbare Tipps mit euch teilen.
Und am Schluss beantworten wir wie immer eure häufigsten Fragen zu diesem Thema. Eine Sache vorweg. Es geht heute nicht um Bildschirmzeitlimits oder darum, ob Tablets in Kinderhände gehören oder nicht. Das haben wir in früheren Folgen ausführlich besprochen.
Genau, Lisa. Heute nehmen wir als Ausgangspunkt, dass digitale Medien Teil der Realität unserer Kinder sind und fragen uns, wie können wir diese Realität für das Lernen optimal nutzen? Wie können wir aus dem B- und U-Prinzip heraus, also mit Sicherheit, Talententdeckung, Achtsamkeit, Respekt und Kontakt, unsere Kinder zu kompetenten digitalen Lernen begleiten?
Das klingt nach einer spannenden Reise. Sind unsere Hörerinnen und Hörer bereit? Dann lassen wir uns gemeinsam in die faszinierende Welt des digitalen Lernens entführen.
Lisa, bevor wir richtig einsteigen, was verstehst du denn unter digitalem Lernen? Ich bin neugierig auf deine spontane Antwort.
Spontan würde ich sagen, Lernen mit digitalen Geräten, Tablet, Computer, Smartphone, aber das greift wahrscheinlich zu kurz, oder?
Das ist ein typischer Einstieg und du hast recht, es greift zu kurz. Digitales Lernen ist viel mehr als nur Lernen mit Geräten. Es geht um eine fundamental neue Art, wie wir uns Wissen aneignen, vernetzen und anwenden. Die Forschung spricht von Digital Learning als einem Lernprozess, bei dem digitale Technologien nicht nur als Werkzeuge eingesetzt werden, sondern den gesamten Lernprozess transformieren.
Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel erklären? Ich denke gerade an Emmas Dinosaurier-Präsentation von gestern.
Perfektes Beispiel. Schauen wir mal genau hin. Emma hat nicht einfach nur ein digitales Werkzeug benutzt, sie hat verschiedene Medien kombiniert, Text, Bild, Ton, Video. Sie hat interaktive Elemente eingefügt. Sie konnte sofort auf aktuelle Forschungsergebnisse zugreifen, die in keinem Schulbuch stehen. Und das Wichtigste, sie hat nicht nur konsumiert, sondern selbst produziert und gestaltet.
Aha, das heißt, sie war nicht passiv, sondern aktiv kreativ. Sie hat verschiedene Informationsquellen vernetzt und etwas Neues geschaffen.
Genau das ist der Punkt. Die Lernforschung zeigt uns, digitales Lernen funktioniert am besten, wenn es die sogenannten 4Ks des 21. Jahrhunderts fördert: Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Kommunikation. Emma hat alle 4 aktiviert. Sie war kreativ in der Gestaltung, sie hat kritisch Informationen ausgewählt und bewertet und sie hat ihr Wissen kommuniziert.
Das ist ja faszinierend. Aber ich muss ehrlich sein, manchmal macht mir diese ganze digitale Entwicklung auch Sorgen. Verlieren unsere Kinder nicht wichtige Grundfähigkeiten? Das handschriftliche Schreiben zum Beispiel?
Diese Sorge kann ich absolut nachvollziehen, Lisa. Und sie ist auch berechtigt bis zu einem gewissen Punkt. Studien zeigen tatsächlich, dass das Schreiben mit der Hand andere neuronale Verbindungen aktiviert als das Tippen. Es fördert das Gedächtnis und die Konzentration auf besondere Weise. Deshalb sprechen wir auch nicht von entweder oder, sondern von sowohl als auch.
Das beruhigt mich. Also nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern ergänzen?
Exakt. Die Neuropsychologie zeigt uns, unser Gehirn lernt am besten, wenn es verschiedene Kanäle und Modalitäten nutzen kann. Ein Kind, das sowohl handschriftlich notiert als auch digital recherchiert und gestaltet, hat die besten Voraussetzungen für tiefes, nachhaltiges Lernen.
Okay, das leuchtet mir ein. Aber lass mich mal eine ganz praktische Frage stellen. Meine Nachbarin meint, ihr 10-jähriger Sohn lerne doch gar nichts, wenn er am Computer sitzt. Er daddle nur herum. Wie kann ich solche Situationen einschätzen?
Das ist eine wichtige Frage, die viele Eltern beschäftigt. Hier müssen wir differenziert hinschauen. Nicht jede Aktivität am Bildschirm ist automatisch lernfördernd, aber auch nicht automatisch lernhinderlich. Es kommt darauf an, was und vor allem, wie das Kind etwas macht.
Kannst du das konkretisieren?
Gerne. Nehmen wir das Beispiel Gaming, das oft verteufelt wird. Ein Kind, das Minecraft spielt, trainiert räumliches Vorstellungsvermögen, Problemlösung, Planung und oft auch Teamarbeit. Ein Kind, das strategische Spiele spielt, entwickelt logisches Denken, aber, und das ist wichtig, diese Lerneffekte treten nur ein, wenn das Kind reflektiert spielt, wenn es Herausforderungen sucht und wenn es über seine Erfahrungen sprechen kann.
Aha, das heißt, es braucht uns Erwachsene als Gesprächspartner und Begleiter?
Genau, das ist der Schlüssel. Digitales Lernen ist kein Selbstläufer. Es braucht das, was die Entwicklungspsychologie Scaffolding nennt, ein Gerüst, eine Begleitung. Und hier kommen wir zu einem zentralen Punkt. Die Rolle der Eltern verändert sich, aber sie wird nicht weniger wichtig, im Gegenteil.
Inwiefern verändert sie sich denn?
Früher waren Eltern oft die primären Informationsquellen für ihre Kinder. Papa, wie funktioniert ein Auto? Mama, warum ist der Himmel blau? Heute haben Kinder Zugang zu nahezu allem Wissen der Welt. Die elterliche Rolle verschiebt sich vom Informationsgeber zum Lernbegleiter, zum kritischen Gesprächspartner, zum Impulsgeber.
Das heißt, anstatt zu sagen, das ist so, frage ich eher, was denkst du denn darüber? Oder wie könntest du das herausfinden?
Perfekt formuliert, Lisa. Du wirst vom Sender zum Moderator, vom Lehrer zum Coach. Das ist übrigens auch ein Kernprinzip unseres B&U-Ansatzes. Wir entdecken die Talente des Kindes, anstatt ihm nur vorgefertigte Antworten zu geben.
Das klingt theoretisch toll, aber ich muss gestehen, manchmal überfordert mich das auch. Neulich wollte Emma wissen, wie Photosynthese funktioniert. Sie hat dann auf YouTube ein Video gefunden, das war super erklärt, aber ich konnte gar nicht beurteilen, ob die Informationen stimmen. Wie gehe ich mit solchen Situationen um?
Das ist ein wunderbares Beispiel für eine typische Herausforderung des digitalen Zeitalters. Die Informationsbewertung. Hier können wir als Eltern tatsächlich etwas Entscheidendes leisten, auch wenn wir inhaltlich nicht alles wissen. Wir können unsere Kinder zu Informationsdetektiven ausbilden.
Informationsdetektiven? Das klingt spannend. Wie geht das denn?
Statt zu sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, könntest du fragen, das ist ja interessant, wer hat denn dieses Video gemacht? Finden wir noch andere Quellen, die das Gleiche sagen? Was würde deine Biologielehrerin dazu meinen? So lehrst du Emma, Informationen zu hinterfragen und zu vergleichen.
Ah, ich bringe ihr bei, kritisch zu denken, anstatt ihr fertige Antworten zu geben. Das ist eigentlich viel nachhaltiger, als wenn ich alles vorkaue, oder?
Genau. Und das ist eine der großen Chancen des digitalen Lernens. Unsere Kinder können lernen, selbstständige, kritische Denker zu werden. Sie müssen es sogar, weil sich Wissen heute so schnell verändert. Was sie heute lernen, ist morgen vielleicht schon überholt. Aber die Fähigkeit zu lernen, zu hinterfragen und sich anzupassen, die bleibt.
Das leuchtet mir ein. Aber Walter, sei mal ganz ehrlich, siehst du auch Risiken beim digitalen Lernen? Ich meine, es kann doch nicht nur positiv sein.
Du hast absolut recht, Lisa. Es wäre naiv zu behaupten, digitales Lernen hätte nur Vorteile. Die Forschung zeigt durchaus auch Herausforderungen auf. Zum Beispiel die sogenannte kognitive Überlastung, wenn zu viele Informationen gleichzeitig auf das Gehirn einwirken. Oder die Gefahr oberflächlicher Verarbeitung, wenn Kinder zu schnell von einem Link zum nächsten springen, ohne zu vertiefen.
Genau das beobachte ich manchmal bei Emma. Sie ist super schnell, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie kratzt nur an der Oberfläche.
Das ist ein wichtiger Punkt. Hier können wir als Eltern gegensteuern, indem wir bewusst Pausen einbauen und Vertiefung fördern. Frag Emma doch mal, was war denn das Spannendste, was du heute gelernt hast? Kannst du mir das so erklären, dass ich es auch verstehe? Das zwingt sie, ihre Gedanken zu ordnen und zu durchdenken.
Das ist ein toller Tipp. So wird sie zur Lehrerin und muss ihr Wissen wirklich durchdringen.
Exakt. Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt. Digitales Lernen funktioniert am besten, wenn es von bewussten Pausen und analogem Reflektieren begleitet wird. Es geht um die richtige Mischung, nicht um ein Entweder-Oder.
Walter, ich merke gerade, wie vielschichtig dieses Thema ist. Lass uns mal tiefer einsteigen. Du hast eben die kognitive Überlastung erwähnt. Das beschäftigt mich. Wie erkenne ich denn, ob mein Kind überfordert ist beim digitalen Lernen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, Lisa. Die Anzeichen können vielfältig sein. Körperlich äußert sich Überforderung oft durch Kopfschmerzen, müde Augen oder Unruhe. Emotional sehen wir manchmal Reizbarkeit oder Frustration. Und kognitiv können wir beobachten, dass das Kind springt von einem Thema zum anderen, ohne etwas zu vertiefen, oder dass es Schwierigkeiten hat, sich nach der Bildschirmzeit auf andere Tätigkeiten zu konzentrieren.
Das erklärt vielleicht, warum Emma manchmal nach längeren Lernphasen am Tablet so quengelig ist. Ich dachte immer, sie sei einfach müde.
Das könnte durchaus damit zusammenhängen. Unser Gehirn verarbeitet digitale Informationen anders als analoge. Die ständige Stimulation durch Farben, Bewegungen und Töne kann das Nervensystem überlasten. Deshalb ist es so wichtig, bewusste Pausen einzubauen, nicht als Bestrafung, sondern als Teil des Lernprozesses. Und wenn du merkst, dass Emma nach dem Tablet gereizt ist, dann ist das ein Signal für dich als Begleiterin. Jetzt braucht sie vor allem Kontakt, nicht Lösungen. Einfach daneben sitzen, kurz da sein, das kann mehr bewirken als jede Technikregel.
Wie sehen solche bewussten Pausen denn konkret aus? Reicht es, wenn Emma das Tablet weglegt?
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber unser Gehirn braucht Zeit, um von der hohen digitalen Stimulation runterzukommen. Ideal sind Aktivitäten, die andere Sinne ansprechen. Rausgehen und frische Luft atmen, etwas mit den Händen machen, sich bewegen oder auch einfach mal nichts tun und träumen.
Das erinnert mich an etwas, was mir eine Kollegin erzählt hat. Ihr Sohn hat nach intensiven Lernphasen am Computer immer noch 10 Minuten draußen Basketball gespielt. Sie meinte, danach war er viel ausgeglichener.
Ein perfektes Beispiel. Bewegung ist tatsächlich einer der besten Reset-Knöpfe für unser Gehirn. Sie fördert die Durchblutung, baut Stress ab und hilft dabei, das Gelernte zu verankern. Die Neurowissenschaft zeigt uns, Lernen und Bewegung gehören zusammen. Das gilt für digitales Lernen besonders.
Interessant, aber lass mich mal eine andere Sorge ansprechen, die viele Eltern haben. Werden unsere Kinder nicht unselbstständig, wenn sie für alles googeln können? Früher mussten wir ja auswendig lernen und uns Dinge merken.
Das ist eine häufige und verständliche Sorge. Und tatsächlich verändert sich die Art, wie unser Gedächtnis funktioniert. Forscher sprechen vom Google-Effekt oder digitaler Demenz. Wir merken uns weniger Fakten, aber mehr darüber, wo wir Informationen finden können.
Das klingt erstmal beunruhigend.
Muss es aber nicht sein. Denk mal daran. Früher mussten Menschen sich merken, wo alle Bücher in der Bibliothek stehen. Heute nutzen sie ein computerisiertes System. Sind sie dadurch dümmer geworden? Nein, sie können ihre geistige Energie für wichtigere Dinge verwenden, fürs Verstehen, Verknüpfen, Bewerten.
Ah, das heißt, es verschiebt sich, was wichtig ist zu können?
Genau. Statt Faktenwissen wird Bewertungswissen wichtiger. Statt zu wissen, wann Napoleon geboren wurde, wird wichtiger zu verstehen, wie sich historische Ereignisse gegenseitig beeinflussen. Statt Formeln auswendig zu können, wird wichtiger zu verstehen, wie man sie anwendet.
Das macht Sinn. Aber Walter, wie können wir als Eltern sicherstellen, dass unsere Kinder trotzdem ein solides Fundament an Grundwissen haben? Ich meine, gewisse Dinge sollten sie doch im Kopf haben, oder?
Absolut richtig, Lisa. Es gibt durchaus Grundlagenwissen, das automatisiert verfügbar sein sollte. Das kleine Einmaleins, Rechtschreibung, grundlegende historische oder geografische Orientierung. Hier geht es um die richtige Balance. Was automatisiert sein muss, das üben wir ein. Was flexibel verfügbar sein kann, das lernen wir zu finden und zu bewerten.
Wie entscheide ich denn, was in welche Kategorie gehört?
Eine gute Faustregel, Grundwissen, das die Basis für weiteres Lernen bildet, sollte automatisiert werden. Detailwissen, das sich schnell ändert oder sehr spezifisch ist, kann nachgeschlagen werden. Beim Rechnen zum Beispiel, die Grundrechenarten sollten sitzen, aber komplexe statistische Formeln kann man nachschlagen.
Aha, es geht um das Fundament versus den Ausbau. Das Fundament muss stabil sein, der Ausbau kann flexibel sein.
Wunderbar formuliert. Und hier kommen wir zu einem spannenden Punkt. Digitales Lernen kann sogar dabei helfen, dieses Fundament zu festigen. Es gibt fantastische Apps und Programme, die Grundlagenwissen spielerisch und nachhaltig vermitteln.
Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben?
Gerne. Nehmen wir das Kopfrechnen. Traditionell haben Kinder mit Karteikarten oder Arbeitsblättern geübt, oft langweilig und monoton. Heute gibt es adaptive Lern-Apps, die sich automatisch an das Niveau des Kindes anpassen. Sie werden schwieriger, wenn das Kind Fortschritte macht und einfacher, wenn es Schwierigkeiten hat. Das Kind bleibt immer in der optimalen Lernzone.
Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Aber funktioniert das wirklich? Oder ist das nur Marketinggerede?
Gesunde Skepsis. Die Forschung zeigt tatsächlich beeindruckende Ergebnisse für gut gemachte adaptive Lernsysteme. Studien belegen, dass Kinder mit solchen Systemen oft bessere Lernergebnisse erzielen als mit traditionellen Methoden. Aber, und das ist wichtig, es kommt auf die Qualität der Programme an und darauf, wie sie eingesetzt werden.
Was macht denn ein gutes Lernprogramm aus?
Mehrere Faktoren sind entscheidend. Es sollte pädagogisch durchdacht sein, nicht nur technisch beeindruckend. Es sollte Feedback geben, aber konstruktiv, nicht demotivierend. Es sollte verschiedene Lerntypen ansprechen, visuell, auditiv, kinästhetisch. Und ganz wichtig, es sollte das Kind ermutigen und nicht unter Druck setzen.
Das erinnert mich an das B&U-Prinzip. Auch hier geht es ja darum, Talente zu entdecken, statt Defizite zu betonen.
Genau, Lisa. Das ist ein wunderbarer Bezug. Gute digitale Lerntools arbeiten ressourcenorientiert. Sie zeigen dem Kind, was es schon kann und bauen darauf auf. Sie machen aus Fehlern Lernchancen, anstatt sie als Versagen zu brandmarken.
Apropos Fehler, das ist ja oft ein heikles Thema beim Lernen. Wie gehen digitale Lernformen mit Fehlern um?
Das ist tatsächlich eine der großen Stärken gut gestalteter digitaler Lernumgebungen. Computer können unendlich geduldig sein. Sie werden nicht müde, nicht ungeduldig, nicht frustriert. Ein Kind kann einen Fehler 10-mal machen, ohne dass das System schlecht gelaunt wird.
Das ist allerdings ein Vorteil gegenüber uns Eltern. Wir werden manchmal schon beim 3. Mal ungeduldig.
Das ist völlig menschlich und normal. Und hier zeigt sich wieder, digitale Tools können uns Eltern ergänzen, aber nicht ersetzen. Sie können die Geduld bei Wiederholungen übernehmen, während wir die emotionale Unterstützung, die Motivation und die Reflexion beitragen.
Das ist beruhigend. Aber Walter, lass mich noch eine Sorge ansprechen. Was ist mit der sozialen Komponente beim Lernen? Lernen Kinder nicht am besten voneinander?
Das ist eine extrem wichtige Frage. Du hast absolut recht. Soziales Lernen ist fundamental für die menschliche Entwicklung. Und aus B&U-Sicht würde ich hier ergänzen, Kontakt ist nicht nur gut für die Seele, Kontakt ist die Grundlage, auf der Lernen überhaupt erst wirklich gelingt. Ohne Verbindung kein Wachstum. Die gute Nachricht ist, digitales Lernen muss nicht einsam sein. Im Gegenteil, es kann neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen.
Wie denn das, wenn jedes Kind vor seinem eigenen Bildschirm sitzt?
Denk mal an Online-Projektarbeit. Kinder aus verschiedenen Ländern arbeiten gemeinsam an einem Umweltprojekt. Sie tauschen sich aus, lernen voneinander, entwickeln interkulturelle Kompetenzen. Oder lokaler. Geschwister helfen sich gegenseitig bei Lern-Apps, diskutieren Strategien, feiern gemeinsam Erfolge.
Das stimmt. Emma hat letztens mit ihrer Cousine, die in Deutschland lebt, zusammen an einem virtuellen Puzzle gearbeitet. Sie haben per Videochat kommuniziert und sich gegenseitig geholfen. Das war tatsächlich sehr sozial.
Perfektes Beispiel. Digitale Tools können sogar geografische Grenzen überwinden und neue soziale Lerngemeinschaften schaffen. Wichtig ist nur, dass wir als Eltern darauf achten, dass dies das reale, physische Zusammensein ergänzt und nicht ersetzt.
Wie finde ich denn die richtige Balance zwischen digitalem und analogem Lernen? Manchmal fühle ich mich wie auf einem Drahtseil.
Dieses Gefühl teilen viele Eltern. Die Antwort liegt nicht in starren Regeln, sondern im aufmerksamen Beobachten des eigenen Kindes. Jedes Kind ist anders. Manche lernen sehr gut digital, andere brauchen mehr haptische Erfahrungen, manche können gut zwischen Welten wechseln, andere brauchen mehr Struktur.
Das heißt, ich muss mein Kind gut kennen und beobachten?
Genau. Und das ist übrigens der A-Strang unseres B&U-Prinzips, Achtsamkeit. Achtsam beobachten, wie das eigene Kind lernt, was es braucht, wo seine Stärken und Herausforderungen liegen. Diese individuelle Aufmerksamkeit können keine Apps und Programme ersetzen.
Walter, nach all der Theorie brennen sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer darauf, konkrete Handlungsempfehlungen zu bekommen. Können wir jetzt mal richtig praktisch werden?
Absolut. Ich habe 5 konkrete Tipps vorbereitet, die Eltern schon morgen umsetzen können. Es sind Strategien, die direkt aus dem B&U-Prinzip abgeleitet sind und die sich in der Praxis bewährt haben.
Perfekt, ich bin bereit zum Mitschreiben. Was ist der erste Tipp?
Tipp 1: Werde zum Lernbegleiter, nicht zum Kontrolleur. Die Situation kennen viele. Das Kind sitzt am Computer oder Tablet, angeblich zum Lernen, und die Eltern haben das Gefühl, es macht nur Unsinn. Die typische Reaktion ist Kontrolle. Was machst du da? Lernst du auch wirklich? Ich möchte sehen, was auf dem Bildschirm ist.
Oh je, das kommt mir sehr bekannt vor. Erst vorgestern habe ich Emma über die Schulter geschaut und gefragt, ist das jetzt Lernen oder Spielen?
Völlig verständlich. Aber diese Kontrollhaltung führt oft zu Widerstand und heimlichem Verhalten. Viel wirkungsvoller ist es, echtes Interesse zu zeigen und zum Lernpartner zu werden.
Wie könnte das konkret aussehen?
Statt «Was machst du da?» könntest du fragen, «Das sieht spannend aus, magst du mir zeigen, was du gerade lernst?» oder «Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, könntest du mir das erklären?»
Das ist ein völlig anderer Ton. Statt Kontrolle zeige ich Interesse und mache das Kind zum Experten.
Genau. Und hier passiert etwas Wunderbares. Das Kind muss sein Wissen strukturieren und erklären, um es zu vermitteln. Das ist eine der wirksamsten Lernstrategien überhaupt. Gleichzeitig fühlt es sich wertgeschätzt und nicht überwacht.
Aber was, wenn das Kind tatsächlich nur spielt, statt zu lernen?
Dann ist das ein perfekter Einstieg für ein Gespräch. Du könntest sagen, ich sehe, du spielst gerade. Das ist auch okay. Mir ist nur wichtig, dass wir gemeinsam schauen, dass du auch deine Lernziele erreichst. Wie können wir das hinbekommen?
Das ist viel kooperativer, als Vorwürfe zu machen. Das Kind wird zum Partner bei der Lösungsfindung.
Exakt. Das ist übrigens der R-Strang des B&U-Prinzips, Respekt zeigen. Das Kind als gleichwürdigen Gesprächspartner behandeln.
Verstehe. Was ist der zweite Tipp?
Tipp 2. Schaffe bewusste Lernrituale. Viele Kinder haben Schwierigkeiten, zwischen verschiedenen digitalen Aktivitäten zu unterscheiden. Gaming, Social Media, Lernen. Alles passiert am gleichen Gerät, oft sogar in der gleichen App. Das Gehirn bekommt keine klaren Signale. Jetzt ist Lernzeit.
Das ist ein interessanter Punkt. Bei Emma verschwimmen tatsächlich manchmal die Grenzen. Sie schaut auf YouTube ein Lernvideo über Vulkane und 10 Minuten später ist sie bei lustigen Katzenvideos gelandet.
Ein klassisches Beispiel. Hier helfen bewusste Rituale, die dem Gehirn signalisieren, jetzt beginnt eine Lernphase. Das kann ein bestimmter Ort sein, eine bestimmte Zeit oder ein kleines Ritual.
Kannst du das konkretisieren?
Gerne. Ein einfaches Beispiel. Vor jeder Lerneinheit am Computer räumt das Kind den Arbeitsplatz auf, legt sich ein Glas Wasser bereit und sagt sich oder den Eltern, heute möchte ich XY lernen. Nach der Lerneinheit gibt es eine kurze Reflexion. Was habe ich heute gelernt? Was war schwierig? Was hat Spaß gemacht?
Das klingt fast wie eine kleine Zeremonie.
Genau das ist es. Rituale helfen dem Gehirn, in den richtigen Modus zu schalten. Für die Lernzeit brauchen wir andere neuronale Verbindungen als für die Spielzeit. Rituale sind wie Weichen im Gehirn.
Und die Reflexion am Ende?
Die ist besonders wichtig. Sie hilft dabei, das Gelernte zu verankern und bewusst zu machen. Viele Kinder lernen digital sehr oberflächlich, weil sie sofort zur nächsten Aktivität springen. Die bewusste Reflexion zwingt das Gehirn, innezuhalten und zu durchdenken.
Das könnte auch mir helfen. Manchmal springe ich selbst von einem Online-Kurs zum nächsten YouTube-Video, ohne richtig zu reflektieren.
Du sprichst mir aus der Seele. Diese Tipps funktionieren übrigens genauso für uns Erwachsene. Digitales Lernen ist ein lebenslanges Thema.
Was ist der dritte Tipp?
Tipp 3. Nutze die Erkläre-es-mir-Methode. Das ist einer meiner Lieblingstipps, weil er so einfach und doch so wirkungsvoll ist. Die Grundidee? Lass dein Kind dir regelmäßig erklären, was es gelernt hat, so als würdest du keine Ahnung davon haben.
Das erinnert mich an Albert Einstein. Wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden.
Perfekt zitiert. Genau darum geht's. Wenn ein Kind etwas erklären kann, hat es es wirklich verstanden. Wenn nicht, merkt es selbst, wo noch Lücken sind.
Wie gehe ich das praktisch an?
Ganz einfach. Etabliere eine regelmäßige Lehrerstunde. Das Kind wird zum Lehrer, du zum Schüler. Du könntest sagen, Emma, ich habe gehört, du beschäftigst dich gerade mit dem alten Rom. Davon habe ich keine Ahnung. Könntest du mir erklären, wie die Römer gelebt haben?
Und dann stelle ich echte Verständnisfragen?
Genau, aber authentische, nicht prüfende. Also nicht, und wann wurde Rom gegründet, sondern, das ist ja faszinierend. Wie haben die denn ihre großen Gebäude gebaut, ohne moderne Maschinen? Oder warum ist das Römische Reich denn untergegangen?
Das ist ein großer Unterschied. Bei der ersten Variante fühlt sich das Kind abgefragt, bei der zweiten zum Nachdenken angeregt.
Exakt. Und hier passiert etwas Wunderbares. Das Kind merkt selbst, wo sein Wissen oberflächlich ist und wo es vertiefen möchte. Es wird vom passiven Konsumenten zum aktiven Wissensvermittler.
Das probiere ich definitiv aus. Was ist der vierte Tipp?
Tipp 4. Baue Brücken zwischen digital und analog. Eines der größten Probleme beim digitalen Lernen ist, dass das Wissen oft im Computer bleibt. Das Kind hat etwas gelernt, aber es ist nicht mit der realen Welt verbunden.
Was meinst du damit genau?
Ein Beispiel. Emma lernt in einer App alles über Photosynthese. Fantastisch. Aber wenn sie dann im Garten steht und eine echte Pflanze sieht, macht sie möglicherweise keine Verbindung zwischen dem digitalen Wissen und der realen Pflanze.
Aha, das heißt, ich sollte das digitale Lernen mit realen Erfahrungen verknüpfen?
Genau. Wenn Emma etwas über Vulkane gelernt hat, könntet ihr zusammen kleine Experimente machen, einen Vulkan aus Backpulver und Essig basteln. Wenn sie etwas über andere Länder lernt, könntet ihr zusammen landestypisch kochen. Wenn sie programmieren lernt, könnte sie dir zeigen, wie sie ein einfaches Spiel für die ganze Familie programmiert.
Das macht das Lernen viel lebendiger und greifbarer.
Absolut. Und es aktiviert verschiedene Sinne. Digitales Lernen ist oft sehr visuell und auditiv. Wenn wir haptische und kinästhetische Elemente hinzufügen, wird das Wissen viel nachhaltiger gespeichert.
Hast du noch ein konkretes Beispiel?
Gerne. Angenommen, dein Kind lernt über das Sonnensystem. Digital kann es fantastische 3D-Animationen anschauen, virtuelle Raumflüge machen. Analog könntet ihr dann zusammen in einer klaren Nacht die Sterne beobachten oder ihr baut ein Modell des Sonnensystems aus Styroporkugeln. Plötzlich wird aus abstraktem Wissen greifbare Realität.
Das ist wunderbar. Es verbindet das Beste aus beiden Welten. Was ist der fünfte Tipp?
Tipp 5. Erschaffe eine fehlerfreundliche Lernkultur. Das ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen. Viele Kinder haben Angst vor Fehlern beim digitalen Lernen, besonders wenn sie befürchten, dass ihre Eltern enttäuscht oder wütend werden.
Das verstehe ich. Beim traditionellen Lernen können sie einen Radiergummi benutzen. Am Computer fühlt sich ein Fehler manchmal endgültiger an.
Guter Punkt. Und oft reagieren wir Eltern auch emotionaler auf digitale Misserfolge. Wenn das Kind einen Fehler in der Mathe-App macht, sind wir gleich alarmiert. Du verstehst es nicht. Wir müssen mehr üben.
Ertappt. Das mache ich tatsächlich manchmal.
Das ist völlig menschlich. Aber wir können bewusst eine andere Kultur schaffen. Eine Kultur, in der Fehler als Lernchancen gefeiert werden. Und das ist im Kern nichts anderes als das, was das B- und U-Prinzip unter Sicherheit versteht. Ein Kind, das weiß, dass es mit seinen Fehlern nicht allein ist, traut sich mehr. Es probiert mehr aus, es wächst mehr.
Wie sieht das praktisch aus?
Zum Beispiel so, wenn dein Kind frustriert ist, weil es in einem Lernspiel nicht weiterkommt, dann komm zuerst in Kontakt. Setz dich daneben, zeig Präsenz und dann könntest du sagen, oh, das ist ja interessant. Du hast einen schwierigen Punkt gefunden. Lass uns gemeinsam schauen, was wir daraus lernen können.
Statt den Fehler als Problem zu sehen, sehe ich ihn als Entdeckung?
Perfekt formuliert. Du könntest sogar sagen, wow, du hast einen wichtigen Lernpunkt entdeckt. Das zeigt mir, dass dein Gehirn wirklich arbeitet und neue Verbindungen knüpft.
Das verändert die ganze Atmosphäre. Das Kind fühlt sich nicht schlecht, sondern wie ein Forscher.
Exakt. Und das ist wissenschaftlich fundiert. Die Gehirnforschung zeigt, wir lernen am besten, wenn wir uns sicher und entspannt fühlen. Angst und Stress blockieren Lernprozesse.
Das passt wieder wunderbar zum B- und U-Prinzip, Sicherheit geben.
Genau, Lisa. Und hier können digitale Lerntools sogar helfen. Viele gute Programme reagieren auf Fehler nicht mit einem roten X oder einem Buzzer, sondern mit ermutigendem Feedback. Guter Versuch, probier's nochmal oder du bist auf dem richtigen Weg.
Das ist tatsächlich geduldiger als mancher Erwachsene.
Das stimmt. Aber wir Menschen können etwas, was Computer nicht können. Echte Empathie und individuelle Ermutigung. Wir können sehen, wenn ein Kind sich besonders angestrengt hat, auch wenn das Ergebnis noch nicht perfekt ist. Wir können den Mut und die Ausdauer würdigen, nicht nur das Ergebnis.
Walter, diese 5 Tipps sind wirklich praxisnah und umsetzbar. Können unsere Hörerinnen und Hörer sie wirklich schon morgen ausprobieren?
Absolut. Das Schöne ist, es braucht keine teuren Programme oder besonderen Geräte. Es geht um Haltung und Aufmerksamkeit. Schon ein kleines Ritual vor dem Lernen oder eine neugierige Frage können den Unterschied machen.
Und wenn etwas nicht funktioniert?
Dann ist das auch okay. Jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Diese Tipps sind Angebote, keine Gesetze. Probiert aus, was zu euch passt und lasst weg, was nicht funktioniert. Das Wichtigste ist, dass ihr gemeinsam auf dem Weg seid.
Walter, nach so viel Input haben unsere Hörerinnen und Hörer sicher viele Fragen. Lass uns ein paar typische Elternfragen aufgreifen und ehrlich beantworten.
Sehr gerne. Ehrlichkeit ist mir wichtig, auch wenn die Antworten manchmal nicht das sind, was Eltern hören möchten.
Die erste Frage, die mir oft gestellt wird: Mein Kind ist viel besser mit Technik als ich. Wie kann ich es beim digitalen Lernen begleiten, wenn es mir immer 3 Schritte voraus ist?
Das ist wirklich eine der häufigsten Sorgen von Eltern. Und ich verstehe sie gut. Aber hier ist eine wichtige Erkenntnis. Du musst nicht der Technikexperte sein, um ein guter Lernbegleiter zu sein.
Wie meinst du das?
Deine Aufgabe ist nicht, alle Apps zu kennen oder jede Funktion zu verstehen. Deine Aufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Das sieht kompliziert aus. Wie hast du das gelernt? Oder: Was macht dir daran Spaß? Oder: Wie könntest du das jemandem erklären, der davon keine Ahnung hat?
Aha, ich bringe meine Lebenserfahrung und meine Fähigkeit zum kritischen Denken mit, auch wenn ich die Technik nicht beherrsche.
Genau, du bist der Experte für Lernen an sich, für Reflexion, für das große Bild. Dein Kind ist der Experte für die konkrete Anwendung. Gemeinsam seid ihr ein starkes Team.
Das ist beruhigend. Zweite Frage: Mein Kind lernt lieber digital als mit Büchern. Soll ich mir Sorgen machen, dass es keine Ausdauer für richtiges Lernen entwickelt?
Diese Sorge kann ich gut verstehen, aber ich möchte eine Gegenfrage stellen. Was ist denn richtiges Lernen? Wenn dein Kind durch ein interaktives Geschichtsprogramm mehr über das Mittelalter lernt als durch ein Schulbuch, ist das dann weniger wert?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal auch dieses Gefühl, dass Bücher echter sind.
Das ist völlig verständlich. Wir sind mit Büchern aufgewachsen, sie haben für uns emotionale Bedeutung, aber Lernen an sich ist medienneutral. Entscheidend ist, ob das Kind versteht, reflektiert und anwenden kann, nicht ob es das aus einem Buch oder von einem Bildschirm gelernt hat.
Aber die Ausdauer? Bücher fördern doch Konzentration und die Fähigkeit, sich längere Zeit mit einem Thema zu beschäftigen?
Das stimmt, aber nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ein Kind, das lustlos Seite um Seite in einem langweiligen Schulbuch blättert, entwickelt keine Ausdauer, sondern Frust. Ein Kind, das sich eine Stunde intensiv mit einem gut gemachten Lernprogramm beschäftigt, kann sehr wohl Ausdauer entwickeln.
Die Qualität und die Art der Beschäftigung sind entscheidend, nicht das Medium?
Exakt, aber ich gebe dir recht. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, sich auch mit weniger stimulierenden Inhalten auseinanderzusetzen. Deshalb plädiere ich für eine ausgewogene Mischung. Digitale Tools für Motivation und Engagement, analoge Medien für Ruhe und Vertiefung.
Dritte Frage. Ich habe Angst, dass mein Kind durch digitales Lernen sozial isoliert wird. Es sitzt immer allein vor dem Bildschirm.
Das ist eine absolut berechtigte Sorge. Soziale Isolation ist ein reales Risiko bei unsachgemäßem Einsatz digitaler Medien. Aber die Lösung ist nicht, digitales Lernen zu vermeiden, sondern es sozial zu gestalten. Aus B- und U-Sicht: Kontakt ist kein Bonus. Kontakt ist das Fundament. Ein Kind lernt besser, wenn es sich verbunden fühlt, mit dir, mit Geschwistern, mit Freunden. Deshalb lautet die Frage nicht, wie vermeide ich das Digitale, sondern wie stelle ich sicher, dass mein Kind trotz digitalem Lernen in Kontakt bleibt?
Wie kann Lernen am Bildschirm sozial sein?
Viele Wege. Geschwister können zusammen rätseln, Eltern können Fragen stellen und mitdiskutieren. Kinder können sich mit Freunden über ihre Lernerfahrungen austauschen. Es gibt Online-Lerngruppen und Projekte, bei denen Kinder zusammenarbeiten.
Das heißt, es liegt an mir als Elternteil, das Lernen nicht isoliert stattfinden zu lassen?
zu einem großen Teil ja. Digitales Lernen wird nur dann sozial geworden, wenn wir es bewusst sozial gestalten. Lass dein Kind nicht stundenlang allein vor dem Bildschirm. Interessiere dich für das, was es lernt. Schafft Gelegenheiten für Austausch.
Und auch mal den Bildschirm ausschalten und real zusammen etwas machen?
Auf jeden Fall. Das eine ergänzt das andere. Ein Kind, das digital über Dinosaurier gelernt hat, wird umso begeisterter ins Naturkundemuseum gehen.
Letzte Frage. Ehrlich gesagt fühle ich mich oft überfordert mit dem Tempo der digitalen Entwicklung. Ständig gibt es neue Apps, neue Trends. Wie soll ich da mithalten?
Lisa, diese Frage berührt mich besonders, weil sie so ehrlich ist. Und meine Antwort ist, du musst nicht mithalten. Das ist unmöglich und auch nicht nötig.
Wirklich?
Wirklich. Kein Elternteil muss alle Apps kennen, alle Trends verstehen, alle Entwicklungen verfolgen. Das würde dich nur stressen und von dem ablenken, was wirklich wichtig ist, die Beziehung zu deinem Kind.
Aber wie kann ich mein Kind begleiten, wenn ich selbst nicht durchblicke?
Indem du authentisch bist, sag, ich verstehe nicht, was du da machst, aber es scheint dir wichtig zu sein, kannst du es mir erklären? Das ist viel wertvoller als zu tun, als würdest du alles verstehen.
Das nimmt Druck raus.
Genau. Und es macht dich zu einem echten Gesprächspartner. Kinder merken sofort, ob unser Interesse echt oder gespielt ist. Echtes Nichtwissen und echte Neugier sind oft viel verbindender als vorgetäuschte Expertise.
Walter, nach all dem, was wir heute besprochen haben, gibt es etwas, was du allen Eltern mitgeben möchtest?
Ja, Lisa. Es gibt keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekte Art zu lernen. Digitales Lernen ist weder die Lösung aller Probleme noch der Untergang der Bildung. Es ist ein Werkzeug und wie bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, wie wir es verwenden.
Und was ist das Wichtigste bei der Verwendung?
Die Beziehung. Ein Kind, das sich gesehen, verstanden und unterstützt fühlt, wird mit jedem Medium gut lernen können. Ein Kind, das sich alleingelassen oder kritisiert fühlt, wird Schwierigkeiten haben, egal ob mit Buch oder Computer.
Das ist eine wunderbare Erinnerung daran, was wirklich zählt. Walter, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben heute viel mitgenommen. Bevor wir zum Schluss kommen, wo können Sie mehr über das B- und U-Prinzip erfahren?
Gerne auf unserer Website B&UKAM. Dort gibt es viele kostenlose Ressourcen, Artikel und auch die Möglichkeit, tiefer in das B&U-Prinzip einzusteigen. Und natürlich freuen wir uns über Feedback und Fragen an podcast@b&u.ch.
Perfekt. Und für alle, die sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten, gibt es auch persönliche Beratung und Kurse?
Absolut. Wir bieten sowohl Online-Kurse als auch persönliche Beratung an. Jede Familie ist anders und manchmal braucht es individuellen Support. Alle Informationen dazu findet ihr auf B&U-Chain.
Walter, das war eine unglaublich reichhaltige Folge. Ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass digitales Lernen weder Teufelszeug noch Wundermittel ist, sondern einfach ein Teil der heutigen Realität, den wir bewusst gestalten können.
Genau, Lisa. Und ich denke, das Wichtigste, was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können, sind diese 5 Kernpunkte. Erstens, werdet zu Lernbegleitern statt zu Kontrolleuren. Zeigt echtes Interesse an dem, was eure Kinder lernen.
Zweitens, schafft bewusste Lernrituale, die dem Gehirn helfen, zwischen verschiedenen Aktivitäten zu unterscheiden. Ein kleines Ritual kann Wunder bewirken.
Drittens, nutzt die Erkläre-es-mir-Methode. Lasst euch von euren Kindern unterrichten. Das macht sie zu Experten und euch zu echten Gesprächspartnern.
Viertens. Baut Brücken zwischen digitaler und analoger Welt. Verbindet das Gelernte mit realen Erfahrungen. Das macht Wissen lebendig und nachhaltig.
Und fünftens. Erschafft eine fehlerfreundliche Lernkultur. Fehler sind keine Katastrophen, sondern Lernchancen. Das gilt übrigens auch für uns Eltern. Wir dürfen auch Fehler machen und daraus lernen.
Das ist wohl der wichtigste Punkt von allen. Wir müssen nicht perfekt sein, um gute Eltern zu sein.
Absolut, Lisa. Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken. Digitales Lernen verändert sich ständig. Die Apps von heute sind morgen vielleicht schon wieder veraltet, aber die Prinzipien, über die wir heute gesprochen haben, Interesse zeigen, Beziehung pflegen, gemeinsam erkunden, diese Prinzipien bleiben.
Das stimmt. Es geht nicht darum, jede neue Technologie zu beherrschen, sondern darum, eine lernfreundliche, liebevolle Atmosphäre zu schaffen.
Genau. Und das können alle Eltern, egal wie technikaffin sie sind oder nicht sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr konntet heute einige Ideen und Inspiration mitnehmen. Und jetzt nochmal von Herzen. Wenn euch Familienradar etwas bedeutet, dann seid unsere Botschafter. Erzählt davon. Teilt diese Folge. Abonniert uns. Hinterlasst eine Bewertung. Jede Empfehlung bringt uns einem weiteren Elternpaar näher, das vielleicht gerade eine schwierige Phase hat und genauso ein kleines Stück Rückenwind braucht, wie wir es gerne geben.
Und teilt die Folge gerne mit anderen Eltern, die sich auch für das Thema interessieren könnten. Gemeinsam können wir eine Gemeinschaft von Eltern schaffen, die sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Wir freuen uns über jede neue Stimme in dieser Gemeinschaft.
Wenn ihr noch nicht unseren Newsletter abonniert habt, dann holt das gerne nach. Über B und UCH könnt ihr euch anmelden und bekommt regelmäßig praktische Tipps und Inspiration rund ums Familienleben.
Und falls ihr Fragen oder Anregungen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne an podcast@b&u.ch. Wir lesen jede Mail und freuen uns über euer Feedback.
Nächste Woche beschäftigen wir uns übrigens mit einem Thema, das direkt an das heutige anknüpft. In Folge 51 sprechen wir über Ablenkung, Konzentration, Fokus, wie Eltern helfen können. Das wird sicher für viele Familien relevant sein, besonders in unserer reizüberfluteten Zeit.
Ja, das wird eine spannende Folge. Wir schauen uns an, wie Kinder lernen können, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt.
Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit mit euren Familien. Probiert gerne einige der heutigen Tipps aus und seid nachsichtig mit euch selbst, wenn nicht alles sofort perfekt klappt.
In diesem Sinne, bleibt neugierig, bleibt verbunden und bleibt gemeinsam stark für eure Familien. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald beim Familienradar.
Tschüss und alles Gute.
Das war Familienradar. Dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, teile den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.